Jesus im Banne des Reuetäufers. Jesus besaß ein ihm eigentümliches Seelenleben. Trotz alledem bleibe ich stets bei dir, du hältst mich an der rechten Hand. Wen habe ich im Himmel und wonach steht mein Sinn auf Erden? Mir ist Gottes Nähe köstlich, in den Herrn Jahwe habe ich meine Zuflucht gesetzt. Psalm 73, 23, 25, 28. Nehmen wir ruhig an, diese Frömmigkeit sei ihm in Fleisch und Blut übergegangen zur Natur geworden. Zu seiner natürlichen Mitgift kam nun eben jenes andere hinzu, nämlich sein Schicksal. Es erwuchs aus seiner jähen Berührung mit dem zeitgenössischen Seelenaufruhr, der in Judäa erbrauste. Wir greifen damit wieder auf sein Verhältnis zu Johannes dem Täufer zurück. Erstens. Durch den Tatruf des Täufers mochte sich Jesus in den folgenden innern Zwiespalt getrieben sehen. Er selbst hatte zwei Dinge nicht außer Acht gelassen: die Sorgen verursachenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Daseins und die Bosheit des menschlichen Tuns. In ihm selbst aber wirkte eine entgegengesetzte Weltauffassung. Wer irreführendem äußerem Augenschein unerschrocken die Spitze bot, der besaß den Glauben, der Berge versetzte. Markus 11, 23, Matthäus 17, 20, 21, 21. Steckte die Welt voller Teufel, so war sie doch Gottes. Weil die Dinge der Erde nicht aus sich selber ihre Entscheidung fanden, sondern weil unbegrenzte Güte hinter und über den menschlichen Entscheidungen waltete, mussten die Spuren dieser auf Erden noch in der Minderheit befindlichen göttlichen Güte in ihrem Anschluss an die ausschlaggebenden Verhältnisse des ganzen Weltalls eingeschätzt werden. Auch dann, wenn jenes beides eintrat, einmal, dass man äußerlich sein Dasein nicht mehr zu fristen vermochte. Matthäus 6, 34. Sodann, dass man der Schlechtigkeit der Mitmenschen nicht mehr gewachsen war. Matthäus 7, 11. Zu dieser Prüfung seines Glaubens sollte es kommen, als Jesus einen Einblick erhielt in das Wesen der johannischen Taufbewegung. Er war in seiner galiläischen Heimat mitten in allem Ernste des Lebens umgeben von der Not und dem Elend, dem er vielleicht schon damals ein lindernder Heiland zu sein trachtete, ein seliger Mensch gewesen, das gehorsame und gläubige Kind seines Gottvaters. Man konnte jedoch das alte prophetische Erbe, wie es schriftlich niedergelegt war, mit engerer Anlehnung an den bedrohlichen Herrschaftsglauben der Väter belegen. Das nun eben versuchte Johannes. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist gereift. Kommt und stampft denn die Kelter ist gefüllt, die Kufen strömen über, ihre Missetat ist groß. Joel 4,13. Oder noch unheimlicher? Wer ist der, der von Edom herkommt, in hochroten Kleidern von Bosra? Dieser da, prächtig geschmückt mit seinem Gewand, einherschreitend in der Fülle seiner Kraft. Ich bin's, der Gerechtigkeit verheißt, der Macht hat zu erretten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines, der die Kälte tritt? Jesaja 63, 1 folgen. Aber herrschte nicht derselbe Gegensatz, den Jesus gegen ein gewalttätiges Gotteswesen empfand, auch in der Bibel selber? Enthielt nicht dasselbe Jesaja-Buch, an dessen Ende jener schreckliche Erguss von dem über Edom verhängten Rachetag tobte, zum Glück auch die Botschaft vom leidenden Knecht, Jesaja 53. Und entströmten dem Psalter nicht liebliche Töne von Jahwe, dem guten Hirten mit dem Führerstab auf grüner Aue, Psalm 23. Das musste doch wieder im Glauben an den liebenden Gottvater bestärken. Was dagegen Johannes verkündete, lag in einer von Liebe abgewendeten Richtung. An ihrem Ende drohte unabwendbar der Gott der Rache. Gefährdete somit die Taufbewegung nicht gerade das Wichtigste für das erwartete Reich Gottes, das im Anzuge war? Und der Wolf wird neben dem Lamme wohnen und der Pardel neben dem Böcklein lagern und Rind und Löwe und Mastvieh werden zusammen weiden und ihre Jungen nebeneinander legen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Jesaja 11, 6 folgende. Warum knüpfte der Täufer nicht an die unschuldige, das Leben schützende Seite der nationalen Religionsüberlieferung an, sondern an die drohende und vernichtende? Erwuchs also der alten Psalmenseligkeit in der Gerichtsansage nicht ein Feind? Mit dieser Frage, von der wir annehmen, sie habe Jesus im tiefsten beschäftigt, wird das Element der Seele des Jesus erschaut. Es wäre verfehlt, die Verkündigung der Gerechtigkeit im Munde Jesu für eine Anleihe zu halten, die er bei Johannes aufgenommen hätte. Er besaß den Sinn für die Gerechtigkeit auch, aber er besaß darüber hinaus das Höhere noch, den Liebessinn. Zum Wesen der von Jesus verkündeten Liebe gehörte es aber, im Unterschiede von jeder noch so geschlechtbefreiten Regung des heidnischen Eros, dass sie die Gerechtigkeit zur Unterlage hatte. Auch der Lohngedanke durchzieht die Gedankenwelt des Jesus wesentlich. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, 45. Selig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Matthäus 5, 10. Hütet euch eure Gerechtigkeit vor den Menschen auszuüben, um von ihnen gesehen zu werden, woanders, so habt ihr euren Lohn dahin bei eurem Vater im Himmel. Matthäus 6,1. Bei Matthäus steht die Forderung der Gerechtigkeit unter dem entspannten Willen. Das erste Evangelium enthält diese Forderung auf Willenslockerung sogar in ihrem denkbar schärfsten Grade. Ich sage euch aber, dass ihr dem Schlechten keinen Widerstand entgegensetzen sollt. Matthäus 5,39. Weiter konnte sich Jesus nicht von Johannes entfernen, denn dessen Mitleid mit dem Volke beruhte im Rechtsgefühl. Ganz zu schweigen von der angeblichen Ähnlichkeit der Jesusbotschaft mit gewissen Sprüchen der Rabbinen, die immer nur ein herrschendes allgemeines Rechtsempfinden zur Voraussetzung haben, mit Entschädigungsansprüchen im Hintergrunde. Nichts von dem in dieser Jesusstelle. Matthäus 5,39. Sie verkündet die königliche Souveränität und Autonomie der Liebeskraft. Hier lebt und bebt der starke Lebensnerv des gesamten Urchristentums. Der geforderte Willensverzicht leistet zweifellos der Ungerechtigkeit Vorschub. Er lässt der Bildung von Zuständen freien Lauf, die dem Rechte Hohn sprechen und auch den Dahinfall jeder Sittlichkeit in die Wege leiten. So besteht denn kein Zweifel. Jesus stellt sich außerhalb der Moral, wenn es sich um die Entscheidung handelt, ob eben sie, die Moral, oder das freifühlende Ermessen der Zuneigung und Hingabe zu überwiegen habe. Der göttliche Endrichter ist nicht in die Bergpredigt eingedrungen. Jedoch überlege man, zu welcher seelischen Spannung das führen muss. Feindschaft gegen den Satan bis aufs Messer und dabei die widerstandslose Duldung der bösen Menschen, wenn sie ihr Unwesen treiben. Wie reimt sich das? Tod dem Teufel? Die teuflischen Menschen hingegen lasse man gewähren. Wieder hilft ein religionsgeschichtliches Vorgehen aus der Verlegenheit. Das Verhältnis zur apokalyptischen Drohung schärfte Jesus den Blick, um die ungeheure Waage im Gleichgewicht ihres stillgelegten, für den Augenblick aufgehobenen Schwankens greifbar vor sich zu sehen. Auf ihr schwebten die Mächte der Welt in gleich schwerer Verteilung, um bei jeder gegenteiligen Berührung einseitig auszuschlagen. Diese Naturwaage des Schicksals hatte gleichermaßen Herakleitos, der Dunkle von Ephesos, vor Augen in dem tiefsinnigen Ausspruch: Was der Glaubwürdigste erkennt und festhält, ist doch nur Glaubenssache. Aber die Lügenschmiede und ihre Eideshelfer wird doch auch Dike zu fassen wissen. Die Sonne wird ihre Maße nicht überschreiten, sonst werden sie die Erünien, die Schergen der Dike, ausfindig machen. Bei Deals Nummer 28, 94. wie das dort die chthonische Urmutter Dike bei Jesus, der liebende Gottvater, diese Form von innewohnender Gerechtigkeit innerhalb menschlicher Brust hatte mit Willensentschlüssen und Tathandlungen und Rechtsgrundsätzen gar nichts mehr zu tun. Sie war weit eher ein Naturvorgang wie Regen und Sonnenschein, denn gleich diesen steigen im Menschen die reinen Instinkte unwillkürlich und höchstens vorgeahnt an den Tag. Ganz anders stand es mit der Gerechtigkeit des Täufers. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Matthäus 3,10. Wenn die Urgemeinde ein solches Wort ursprünglich dem Täufer zuwies, so war sie besser beraten als neuere Formanalytiker, die meinen, es sei da ein Jesusspruch auf den Täufer vordatiert worden. Der minderwertige Baum wird in eine Zweckhandlung einbezogen. An seiner Wurzel liegt das scharfe Beil, um ihn umzuhauen. Und da ist denn das sittliche Verhalten unzweifelhaft der apokalyptischen Enderwartung unterstellt und auf das Endgericht hin abgezweckt. So dürfte einleuchten, dass sich bei Johannes die theatralische Plötzlichkeit des Tages mit der schmetternden Gerichtsposaune vollzog, als etwas durchaus Öffentliches und Lautes, etwas für die Gasse und den Markt. Überhaupt mochte dieses Wort vom unfruchtbaren Baum, der nur noch dazu gut sei, abgehauen und ins Feuer geworfen zu werden, proverbiales Allgemeingut der zeitgenössischen rabbinischen Bildung sein. Im Munde der apokalyptischen Prophetie erhielt es seine emphatische Verwendung. Man müsste des Weiteren wissen, was zu erfahren uns ewig versagt bleibt, wie nahe sich im Augenblicke ihres Beisammenseins der Täufer und Jesus gekommen sind, ob zur Zeit der Aufnahme des Jesus in den Johannischen Taufbund sie eine antik zu beurteilende, wiewohl herbe und keusche Männerfreundschaft verband, oder wie weit die innern Vorbehalte bei Jesus sich auch in einer persönlichen Zurückhaltung zeigten. Aber schweigt die Überlieferung, wie so oft, so auch an dieser besonders weitklaffenden Lücke, so wollen wir uns nicht der Unterlassung schuldig machen, sie da zu überhören, wo sie über das Verhältnis des Jesus zum Täufer wirklich etwas aussagt. Namentlich im Matthäusevangelium ist Johannes ein posthumes Nachleben eingeräumt, dem eine ganze Anzahl gelegentlich eingestreuter Sprüche zum Denkmale dient. Diese Sprüche erscheinen uns zu wertvoll, um auch sie nur zur Beute einer mikroskopischen Kommabesichtigung werden zu lassen. Umso mehr, als die von uns empfohlene psychologische Methode hier innerhalb der synoptischen Auslegung ein Arbeitsfeld findet, das ihrer ganzen Art sich zu betätigen in besonderer Weise entgegenkommt. Zweitens. Die formgeschichtliche Schule der synoptischen Forschung gibt zu, ihr Weg, den sie selbst einschlägt und anderen vorschlägt, müsse letzten Endes am irdischen Jesus vorbeiführen. Die behutsame Gewissenhaftigkeit, die drei ersten Evangelien mit dem kritischen Staubsauger in den höchstmöglichen Zustand von Reinlichkeit zu versetzen, verscheucht aber das Bild, das Lebensbild, das allen gläubigen Bibellesern bis anhin immer noch aus den Evangelien entgegenwuchs. Tauscht aber die Formanalyse gegen jene unhistorische Dogmatik der Kirchlichen mit ihrer historischen Kritik nicht auch nur wieder eine unhistorische, jedenfalls eine noch unbewiesene Einbildung aus, wenn sie es für unwissenschaftlich erklärt, im Grundriss des Markus-Evangeliums eben doch die noch erkennbaren, wenngleich durch Überlieferungslücken in Stücke gelegten Überreste einer biografischen Jesus-Memorie zu erkennen. Unseres Erachtens hätte eine psychologische Methode, wie sie uns vorschwebt, gegen die formgeschichtliche dann das Spiel gewonnen, wenn die Johannesfigur des Täufers auch in den Erzählungspartien bis zum Einzug in Jerusalem Stützpunkte ergebe, die man als historisch glaubwürdig anzusehen hätte. Dann wäre im literarischen Mosaik der Sitz für das Leben gesichert. Die Formgeschichtler selbst verfahren ja synoptisch, indem sie Täuferanfrage und Täuferwürdigung, die Markus fehlen, als ausgefallen zwischen die 12 Apostelbestallung Markus 3,19 und die ersten Streitgespräche Markus 3,20 buchen. Wollen wir da nicht einen solchen Anhaltspunkt mit Anwendung des dazu erforderlichen Spürsinns aufs Äußerste auszunützen trachten? Es gilt, eine historische Fährte mit einer Seelenspur in Einklang zu bringen. Die methodische Frage stellt sich uns dann so: Sind im synoptischen Text Spuren nachweisbar, die eine Einwirkung des Täuferandenkens auf das Verhalten des Jesus innerhalb seiner eigenen Wirksamkeit nahelegen? Können die folgenden vier Angaben nicht als solche inneren Stützpunkte der Überlieferung gelten? Erstens, der Täufer wird gefangen gesetzt. Zweitens, der Täufer sendet eine Abordnung zweier Jünger an Jesus. Drittens, der Täufer wird enthauptet. Viertens, Jesus nimmt Anlass, vor den gemeinsamen Feinden seiner selbst und des Hingerichteten auf das Bestimmteste und unter Namensnennung des Johannes als des Stifters der Taufe zu gedenken. Das sind vier Tatsachen, die von den Synoptikern als wirkliche Begebenheiten im irdischen Lebenslaufe des Jesus behauptet werden. Nun sind aber diese vier Tatsachen durch ihre Natur in ihrer Reihenfolge festgelegt. Die Enttäuschung, die der Forschung Topographie und Chronologie bereiten, vermöchte dann Psychologie auszugleichen. Die erste Johanneszeit des Jesus. Auszugehen ist von der Stelle, als er hörte, Johannes sei aufgehoben, entwich er nach Galiläa. Matthäus 4,12. Abgeschwächt beleuchtet wird sie durch die andere, und Jesus kehrte mit der Macht des Geistes nach Galiläa heim. Lukas 4,14. Vielleicht hat sich Jesus auch in der Wüste vor Herodes verborgen. Wahrscheinlicher ist aber, dass Herodes erst nach Beginn der jesuischen Wirksamkeit in Galiläa auf Jesus fahndete. Die innere Ursache, die für die Heimkehr bestimmend war, fand ihren Ausdruck wohl in der Bergpredigt. Der Täufer Johannes hinterließ ein Judentum mit weltgeschichtlichen Perspektiven. Ein Judentum, in dem das Bundeszeichen der Volksreligion, die Beschneidung, durch die Taufe verdrängt wurde. Dieser Prozess lässt sich von Paulus an deutlich verfolgen. Sicher ist aber, dass Jesus sich von eben diesen Tendenzen abseits stellte und deshalb religionsgeschichtlich in genau demselben Abstand wie von Johannes, so auch von Paulus befindet. Er kam frisch getauft von Johannes, weder diesen noch die Taufe hat er da irgend genannt, wie er es doch später gelegentlich tat. Es galt, zwischen dem vergangenen Äon und dem zukünftigen Äon den Gegenwartspunkt zu finden, von dem alles abhing. Offenbar war es doch der Augenblick, da Jesus die Taufe empfing, gewesen, dass die Verkündigung des Johannes für seinen edlen Täufling alle Schrecken des Gerichts verlor. Nun war ja das Endgericht schon überstanden. Die Gnade Gottes strömte so unaufhaltsam reich hernieder, dass sie alle Zerknirschung und alle Furcht hinwegschwemmte. In dieser ersten Johanneszeit schrumpfte die Enderwartung für das Gewissen des Jesus zu nichts zusammen. Sie hörte somit auf, Erwartung zu sein, und wurde volle, unumstößliche Gewissheit. Es vollzog sich dadurch an der apokalyptischen Eschatologie des Täufers der schlechthin einmalige Vorgang einer Aufhebung ihres futuristischen Charakters. Zukunft kann immer nur ausgedacht werden, sofern es sich um eine darin zu entfaltende Seligkeit handelt. Wünsche gehören nicht zum Erlebnis. Sie sind reine Fantasie. Wo die Zukunft in den Erlebnisbereich vorgreifend hineinbezogen wird, ist es immer die Furcht, die sich ihrer bemächtigt. Angst betrifft immer das individuelle Dasein im eigenen Fortbestand oder dem der Gattung und ist wohl meistens auch Todesangst, weil da das Ende jeder individuellen Zukunft in seinem äußersten Grenzpunkt mit erfasst wird. Trauer ist also zukunftsempfänglicher als Freude. Der Erlebnisgrad der Hoffnung in der wir die futuristische Form der Freude zu erblicken haben, wird kaum je sehr hoch stehen können. Zur vollen Freude gehört ohne alle Abschwächung die Gegenwart, und da der Bergpredigt wie keiner andern Stellengruppe der Spruchquelle selige Gemütserregungen ihren Inhalt verleihen, so dürften wir kaum fehlgehen mit der Annahme, Jesus sei in dieser ersten Zeit in einen äußersten Gefühlsabstand zum Täufer getreten. Die zweite Johanneszeit. Dass die Jünger des Johannes Zutritt in seinen Kerker haben, um dem Täufer von Jesus erzählen zu können, entspricht orientalischer Sitte. Lukas 7,18. Johannes lässt daraufhin vom Gefängnis aus durch zwei Jünger Jesus anfragen, wie er sich zur messianischen Weissagung stelle. Als aber Johannes im Kerker die Werke des Christus hörte, ließ er ihm durch seine Jünger sagen, bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen andern warten? Und Jesus antwortete ihnen, geht hin und meldet Johannes, was ihr hört und seht. Matthäus 11,2-4. Darauf erfolgt nun der Hinweis auf das bisher von der galiläischen Wirksamkeit Erzählte. Die Prophetenstelle, auf die Jesus die Johannesleute verweist, Matthäus 11,5 folgende, nach Jesaja 35,5 folgende und 61,1, soll dem Täufer bedeuten, nein, weder Täufer noch Pharisäerbekämpfer wie du ist Jesus. Er ist Freudenbringer und Heiland. Wie sehr Jesus anderes im Auge habe als jener, führen ja dann Matthäus 11,7 folgende, und Lukas 7,24 folgende, noch näher aus. Was Jesus mit seinen Predigt- und Heilerfolgen vollbringt, ist seiner Natur nach dem Täufer nicht gemäß. Lukas unterstreicht diese Bedeutung noch, indem er beifügt, zu jener Stunde heilte er viel von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden verlieh er zu sehen. Lukas 7,21. Vom Belang ist an der Anfrage bei Matthäus, dass der von Lukas und von Markus, der hier ganz schweigt, nicht gedeckte auffallende Ausdruck Christus vom Täufer ausgerichtet wurde. Dieser ließ also fragen, ob Jesus vielleicht der geweissagte jüdische Messias sei, denn der gefangene Johannes musste sich die ihm berichtete Jesus-Wirksamkeit dahin ausmalen, sein ehemaliger Täufling verwirkliche nun vielleicht die Gottesherrschaft auf eine neue Weise, welche die richtige sei, und er, Johannes, habe sich geirrt. Johannes hatte sich an einen künftigen Feuerengel gehalten, um die Tenne reinzufegen. Matthäus 3,12, Lukas 3, 17, wie er meinte. Jesus ließ ihm sagen, er verzweifle nicht, er hoffe. Beschreite also den Weg des Jesajas, wo von Trost und ebener Bahn die Rede sei, und versuche sich als Heiland. Die Urgemeinde lässt Johannes wie Jesus in größter Ehrfurcht miteinander verkehren. Im Umkreis dieser Textgruppe befinden sich noch zwei weitere Texte, die in einer gewissen Beziehung zu der in Jesus geweckten Erinnerung an Johannes zu stehen scheinen. Johannes ordnete Jünger ab, die zur Übermittlung einer Botschaft über Land zogen. Matthäus 11,2, Lukas 7,18. Und Jesus sprach über die Reue als öffentliche Angelegenheit eines ganzen Volkes. Matthäus 12,39-42, Lukas 11,29-32. Dabei wird Jonas Bußpredigt an die Niniviten erwähnt, und dass hier mehr sei als Jonas. Ferner wird in der Antwort an Johannes darauf hingewiesen, dass Jesus Wunder tue, in denen ein eingetretener Erfüllungszustand altprophetischer Ansagen sich verwirkliche, wo der selig gepriesen wird, der sich nicht an ihm stoße. Matthäus 11,4-6, Lukas 7,22 folgende. Gleichzeitig etwa weist aber Jesus die Gegner von sich, die ihm erklären: Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen. Matthäus 12,38. Es wird also ein Hoffnungszustand als eingetreten bezeichnet, der nicht sich noch irgendwie auszuweisen braucht, weil er die Gewissheit als Gegenwart mit Augen sieht. Jünger tragen die Endgerichtsbotschaft aus in dem Sinne, dass Johannes die von ihm geschaffene Enderwartung umzustellen sich anbietet, angesichts der neuen Form, in der sie bei Jesus auftritt. Matthäus 11,3, Lukas 7,19. Im Wortlaut hat die Gemeinde die Hand gehabt. Nach dem Markusplan, obschon wir uns auf ihn nicht verlassen können, kommt die eigene Zwei-Jünger-Aussendung nach dem Familienzerwürfnis und dem Belzebub-Spruch zu liegen. Markus 6,7. Die beiden späteren Synoptiker standen eben schon ganz unter dem selbstverständlichen Gefühl der Urgemeinde, Jesus habe die 12 wirklich bestellt. Das Ansehen der palästinischen Gemeindeobrigkeit fußte auf dieser Bestallung. Bei Markus meldet sich, wie auch sonst, gelegentlich noch die frühere Schicht, indem er hier schreibt. Und er berief die 12 und begann, sie 2 um 2 auszusenden. Markus 6,7. Während die anderen, Matthäus 10,1, Lukas 9,1, nur die 12 kennen. Die Dyas-Beziehung ist freilich für Johannes nur von Lukas 7,19 und für Jesus nur an unserer Markus-Stelle für die Jüngerabordnung bezeugt. Erfunden ist dieser ganze Stoffblock, der sich um die Täuferanfrage bildet, schwerlich. Unter dem beherrschenden Bann einer zweiten Täuferbeziehung fasst Jesus den Gedanken an eine Ausdehnung seiner Botschaft über die eigene Reichweite hinaus und nimmt das johannische Thema der Reue auf seine Weise auf. In der ganzen Bergpredigt hat der Reuegedanke nicht ein einziges Mal angeklungen. Nun meldet sich der Täufer bei ihm, und alsbald schlägt ihn das Andenken an ihn in Bande. Er nimmt nun Bezug auf den von Johannes ausgegangenen Bußruf. In der Form, wie die Sprüche auf uns gelangt sind, ist der nachträgliche Eingriff der Auferstehungsüberzeugung nicht zu verkennen. 3 Tage und 3 Nächte in des Fisches Bauch, wie Jesus nachher in der Erde. Matthäus 12,40, Lukas 11,30. Aber Ninive wird durch Jona zur Buße geführt, und die Königin des Südens wendet sich Salomon zu, um eine neue Weisheit zu vernehmen. Matthäus 12,41, Lukas 11,32 folgende. Hier fehlt jedoch die übliche Redaktionsformel bei Schriftzitaten. Es steht geschrieben. Vielleicht ein Wink, dass die Erwähnung des Jonas von Jesus stammt. Die dritte Johanneszeit. Jesus vernimmt den Tod des Täufers. Ausdrücklich gesagt, dass er eine solche Botschaft entgegennahm, wird das uns freilich nur von Matthäus, Matthäus 14,13. Aber alle 3 Evangelisten teilen das Ereignis mit. Markus 6,17 folgende, Matthäus 14,3 folgende, Lukas 9,9. Die Herodias-Intrige am Königshofe erzählt der sonst wortkarge Markus als breite Novelle. 6,17-29. Matthäus wagt nur eben noch einen abschwächenden Auszug. 14,3-12. Lukas hält es für ratsam, einen Fürstenhof nicht zu kompromittieren, weshalb er vertuscht und vordatiert. 3,19 folgende. Den niederschmetternden Eindruck der Todesnachricht auf Jesus lässt uns der eine Satz des ersten Evangelisten erraten. Als Jesus es vernahm, entwich er von dort im Boot an einen einsamen Ort abseits. Matthäus 14,13. Von da an wird er menschenscheu. Da es aber die Massen hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten eben da. Der große Täufer tot. Durch ein Verbrechen aus dem Leben geschafft. Aber diese Nachricht war nicht die einzige Enttäuschung, die Jesus damals traf. Es kann damit gerechnet werden, dass er den Tod des Täufers durch seine Jünger erfahren hat. denn diese waren unterwegs und kamen nun zurück. Er hatte sie ausgesendet. Sie waren gegangen und hatten gepredigt, man solle sich bekehren. Und sie trieben Dämonen aus, und sie salbten mit Öl viele Kranke und heilten sie. Markus 6, 12 folgende. Aber das waren doch Erfolge. Woher denn die Enttäuschung? Diese ist freilich nur zwischen den Zeilen erkennbar. Und die Apostel fanden sich wiederum bei Jesus ein, und sie erzählten ihm alles, was sie ausgerichtet und gelehrt hatten. Und er sagte ihnen: Kommt auf die Seite an einen abgelegenen Ort und ruht euch ein wenig aus. Markus 6, 30. Die Enttäuschung lag für Jesus darin, dass zugleich mit dem Eintreffen der Todesnachricht die Jünger überhaupt zurückkamen, so dass nun ja alles beim Alten blieb. Er hatte, wenn etwas Entscheidendes mit dem Täufertode zusammentraf, nicht die Rückkehr der Jünger, wohl aber das endliche Hereinbrechen des Reichs und damit die Erfüllung der vom Täufer eingeleiteten Weltenwende erwartet. Nun kehrten jene heim und der Reichanbruch blieb aus. Hier müssen wir nun eben ernst machen mit der Annahme, dass Jesus seinem innersten Erleben nach symbolschöpferisch veranlagt war. Er ging im Bildschauen auf, war umwogt von einem Meer von Bildern. Was immer er dachte und lehrte, die Zugabe an Schauenskraft überwog. Hatte nicht der Täufer Ernte angesagt? Aus welchem Grunde hatte er überhaupt die Jünger ausgesandt? Zwei Synoptiker berichten übereinstimmend ohne Markus. Hierauf sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist reif, die Arbeiter aber sind wenige, so bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende zu seiner Ernte. Auf eurem Gange aber verkündet: Das Himmelreich ist herbeigekommen, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Matthäus 9, 37 folgende, 10, 7, 9, Lukas 10, 2, 96. Durch den Anblick des völlig reifen Erntefeldes wurde es Jesus zur Gewissheit, dass das von Johannes angesagte Gottesreich so gut wie da sei. Dieser wichtige Augenblick spiegelt sich auch in einer Stelle des vierten Evangeliums, wo es heißt: Saget ihr nicht, es ist noch 4 Monate, so kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und schauet die Felder an, wie sie weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit der da sät und der da erntet sich gemeinsam freuen. Johannes 4, 35 folgende. Aus diesem Gemütsstande heraus hatte Jesus die Jüngeraussendung vorgenommen und damit eine typisch symbolische Handlung vollzogen. Es ist durchaus die Wahrnehmungswelt eines Natursymbols. Jesus sieht die Vorbereitung zur Ernte und erkennt darin den Anbruch des Gottesreiches. So ordnet er in voller Entschlossenheit die Aussendung der Jünger an, mit dem Ergebnis, die Symbolhoffnung bewahrheitet sich an der dinglichen und tatsächlichen Wirklichkeit nicht. Jesus musste denn einsehen, dass seine symbolische Gebärde, die tiefster Inbrunst entsprang, ins Leere zerfloß. Damit stand er vor einem vollkommenen Fehlschlag seiner Hoffnungen. Lukas sagt: Und die Apostel kamen zurück und berichteten ihm, was sie getan hatten, und er nahm sie und zog sich mit ihnen allein zurück in ein Dorf namens Bethsaida. Lukas 9,10. Es hätten nach dieser Auffassung dem jetzt zerrissenen und vielfach aufgespaltenen synoptischen Gemeintext folgende Begebenheiten zugrunde gelegen: Erntezeit, Jüngeraussendung, Botschaft vom Täufertode mit Jüngerrückkehr, Aufsuchung einer entlegenen Ortschaft, offenbar, um im Kreise der Intimen sich mit der erlittenen Enttäuschung abzufinden. Alles in allem ein Zusammenprall von stärksten Gemütserschütterungen in Jesus. Als die Fundamentaltatsache dieser dritten Johanneszeit hätte dann zu gelten, dass Jesus seither überhaupt nicht mehr in Galiläa vors Volk trat. Zwischen dem Bericht vom Täufertod und der Nennung des Johannesnamens aus Anlass eines Hinweises auf seine Taufe findet sich bei dem zweiten und dritten Evangelisten eine ausdrückliche Würdigung und Hervorhebung der Taufe in einem Herrenspruch. Bei Markus sagt Jesus zu den Söhnen Zebedei: Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinke, oder euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde? Markus 10,38. Also nicht die Taufe, die er von Johannes bereits empfing, sondern die ihm noch bevorsteht in seinem Leiden. Und darauf die Bestätigung: Und mit der Taufe, mit der ich getauft wurde, sollt ihr getauft werden. Markus 10,39. Und bei Lukas sagt er: Ich habe eine Taufe zu bestehen, und wie drängt es mich, bis sie vollendet ist? Lukas 12,50b. So konnte die Urgemeinde Jesus erst reden lassen, als sie selbst zu einem Taufverein geworden war. Aber beide Evangelisten knüpfen diese beiden Taufstellen, die eine Leidensmetapher enthalten, in den Erzählungspfaden an einem Punkt des Lebenablaufs ein, wo den irdischen Jesus das Vorbild des Täufers nicht nur lebhaft zu beschäftigen, sondern auch schon endgültig für ihn umzustimmen begann. Die vierte Johanneszeit. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder war sie von Menschen antwortet mir? Mit diesen Worten wirft Jesus gegen die Pharisäer die prophetische Echtheit des Johannes zur Streitfrage auf. Markus 11, 27 bis 33, Matthäus 21, 23 bis 32, Lukas 20, 1 bis 10, 7, 29 folgende. Diese vierte Johanneszeit, wie wir sie nennen, ist nun vollends durch einen nicht zu verkennenden Hinweis auf den toten Täufer gekennzeichnet. Jesus ist inzwischen von Galiläa nach Jerusalem übergesiedelt. Natürlich entsprang der Entschluss zur Fahrt nach dem Süden einer ausschließlich inneren Nötigung. Ein äußeres Beispiel ließ sich ja gar nicht befolgen, da Johannes seinerseits einen solchen Vorstoß nach der Hauptstadt nie unternommen hat. Und das andere, dass er selbst eine Entscheidung, wenn sie fallen musste, nicht im galiläischen Heimatlande zu gewärtigen habe, auch das mag ihm erst zusehends zur Gewissheit geworden sein. So hing denn alles davon ab, ob er von sich aus sein Schicksal herauszufordern gedenke. Und dafür allerdings war der Täufer Vorbild und wuchs jetzt vor ihm aus seinem Grabe auf. Sie waren die gemeinsamen Propheten des unmittelbar bevorstehenden Endgerichts. Durften sie nur Erwartende bleiben? Johannes hatte seine prophetische Sendung mit dem Zeugentode besiegelt. Das Vorbild dieses Martyriums gewinnt unwiderstehliche Kraft über Jesus. Er darf nicht hinter dem Täufer zurückstehen. Seine einsame Zeit muss nun zu Ende gehen. Er muss zur Tat durchstoßen. Das führt ihn, einmal wieder in der Hauptstadt angelangt, zu einem öffentlichen Auftreten, wie es von seiner Seite heftiger nicht gedacht werden kann. Es fehlt auch an der sehr durchsichtigen Anspielung an den Täufer, nicht im Gleichnis von den zwei Söhnen, das sich unmittelbar an die wörtliche Nennung des Täufers in der Frage nach seiner Echtheit anschließt. Matthäus 21, 28 bis 31 a. Jesus hätte somit seine einstigen Vorbehalte gegen den Täufer, die ihn in der ersten und zweiten Johanneszeit beeinflusst haben, aufgegeben. Er macht sich daran, auf seine Weise sich an dessen heroischem Verhalten ein Beispiel zu nehmen. Es ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, Jesus könnte durch seine Beziehung zum Täufer sich veranlasst gesehen haben, Galiläa zu verlassen und nach der Hauptstadt aufzubrechen. Ein anderes Kreuz der Auslegung ist die sogenannte kleine Apokalypse. Wie kommt es, dass die kurzen, knappen Vorfälle, die aus einer mit Zündstoff prall gefüllten Zeitspanne von 3 bis 4 Tagen bestehen, unterbrochen werden durch die in diesem Rahmen doppelt doppelt auffallende Länge der apokalyptischen Programmrede, die bei jedem der Synoptiker ein selbstständiges Kapitel von über 30 Versen füllt. Markus 13, Matthäus 24, Lukas 21. Bei Matthäus wirkt es wie das düstere Gegenstück zur Bergpredigt. In ihr damals frohe Zuversicht und beglückende Gegenwart, jetzt aber die Aussicht auf den nahen Untergang. Der Name Johannes erleuchtet diese dunkle Endpartie der Synoptiker wie der ins Unkenntlich gerichtete Strahl einer Wächterlampe. Der Zug nach Jerusalem ist die einzige vorwärts treibende, Bewegung bringende Handlung im synoptischen Bericht. Die schroffe, unversöhnliche Art und Weise des Täufers, die Jesus früher mied, ja für seine Person eine Zeit lang sogar ablehnte, eignet er sich vollständig an. Als ein Willensmensch durchlebt er die äußerst bewegten, mit drohender Sprengkraft geladenen Schlusstage seiner Freiheit vor Antritt des Leidens. Es kann nach diesem Rundgang durch seine Wirksamkeit kaum noch verkannt werden, dass Jesus seinen Charakter nach zwei Fronten ausgebildet hat. Erst gegen den Täufer nach innen, sodann mit dem Täufer nach außen. Zeit 1 und 2 gaben ihm den Aufschwung der Zuversicht. Zeit 3 und 4 ließen ihn die Weltverzweiflung des Täufers teilen. Hat nicht die Forschung längst erkannt, dass die bisherige Halbierung der synoptischen Erzählung in eine vormessianische und eine messianische durch die Szene von Caesarea, Markus 8, 27 folgende, Matthäus 16, 13 folgende, Lukas 9, 18 folgende, ein Behelf der Bearbeiter sei und nicht der Überlieferung im Blute liege. Und kann sie sich nun einem Angebote verschließen, das sie in einer natürlichen Vierteilung den ganzen Kreis der Jesusseele mit je einem Quadranten abschreiten lässt? Jedes Mal bildet das Verhältnis zum Täufer das anzulegende Maß, das für Jesus erst die Freiheit des eigenen Mutes und dann die Gebundenheit an das gleiche Schicksal kündet.